Hallo und herzlich willkommen zur Folge 420, auch heute wieder wie vergangene Woche. Wunderschönes Wetter. Wenn Sie an den Hörern sitzen, egal wie die gestaltet sind, dann muss ich sagen, Hut ab. Normalerweise müsste man heute bei diesem Wetter draußen
sitzen. Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang
Anfang
Rudolph.
Mai, ja, kurz am Anfang, ja, Mai, klar. Ja, hatten wir schon schönes Wetter früher auch gehabt, aber wir hatten den ganzen April schönes Wetter gehabt und das ist schon sehr verdächtig. Da ist die Frage, ob das schon der Einfluss von irgendwelchen Dingen ist, die wir nicht beherrschen können. Und wenn die Wissenschaftler ja wahrhaftig sind, dann können wir ja mit 2% weniger CO2 zum Beispiel den Klimawandel verhindern. Ich glaube, die rechnen sich da einfach irgendetwas aus und das können wir gar nicht so vorbestimmen, was da passieren soll. Das schaffen wir gar nicht. Und deshalb müssen wir das nehmen, was da passiert. Im Moment sieht es ja so aus, dass das Frühjahr für uns ganz wunderbar wird. Und auch vielleicht in der Vergangenheit haben wir den April dann vergessen. Denn das war immer ein ganz fürchterlicher Monat. Da konnte ich mich gut dran entsinnen. So, ich begrüße also alle, wie ich gesagt habe, alle, die mit dem Kopfhörer, mit dem Lautsprecher oder mit irgendetwas anderem unsere Sendung hören.
Ja, auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir sind nun mal im Wonnemonat Mai und wollen hoffen, dass dann das Wetter ab jetzt nur noch schön ist. Mein Grill wartet schon, damit ich dann endlich mal wieder das essen kann, was ich am liebsten mag. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind und hoffe, dass die Themen, die wir vorbereitet haben, auch so interessant sind, wie wir sie finden. Was meinst du, Wolfgang?
Ja, ich denke schon, dass wir wieder ein paar interessante Sachen haben. Am Anfang möchte ich gute Meldung loswerden, und zwar das Bundeskartellamt. Die tun sich in der letzten Zeit übrigens immer öfter mit positiven Sachen hervor. Das hat Händlern, wie zum Beispiel ASICS, untersagt, seinen Händlern zu verbieten, über Online-Marktplätze zu verkaufen. Das ist nicht der einzige. Es gibt auch zum Beispiel noch Adidas, die unter Beobachtung stehen vom Bundeskartellamt, weil auch die in ihrer Händlerstruktur festgelegt haben, die dürfen das verkaufen, aber sie dürfen eben nicht über die elektronische Bucht, also eBay oder Amazon oder wen auch immer, diese Sachen anbieten. Und auch mit den Preisen, da gab es so ein paar Schwierigkeiten. Das Bundeskartellamt auf jeden Fall hat gesagt, so geht's nicht, das kann nicht sein, das ist falsch, das stimmt nicht. Hier würde man nun Einfluss auf die Preisgestaltung nehmen und vor allen Dingen kleine Händler sind benachteiligt, wenn sie ihre Produkte nicht über das Internet anbieten können. Es darf also nicht mehr sein, dass irgendein Händler sagt, dieses Produkt darfst du nicht online anbieten. Also Hut ab, da in der letzten Zeit sind einige Sachen, da muss ich sagen, so langsam gefällt mir das Bundeskartellamt wieder. Eine Zeit lang war es nicht so, aber man muss auch wirklich sagen, wenn es gut ist, ist es eben gut.
Also so langsam kommt auch so ein bisschen die Angst hoch, die wir ja schon ich hatte so Vorträge gehalten über die Entwicklung der Stadt. Die sind schon fast 15 Jahre alt oder und wo ich schon damals behauptet habe, dass die Städte ihr Aussehen verändern werden. Und sie tun es ja nun laufend. Und viele Leute haben Angst, dass die Städte durch das Internet eben völlig überflüssig werden. Denn im Moment ist es zum Teil schon so, wie ich auch von anderen gehört habe, dass zum Beispiel auf dem Markt, auf dem teuren Parfümeriemarkt, da geht man in die Stadt, in die Läden und geht dort mit der Nase hinein und riecht dort, wie denn nun das Parfum X und das Parfum Y riecht. Und denn da gibt es ja immer diese Probierflaschen und so weiter. Und dann geht man nach, schreibt sich alles auf, fotografiert zum Teil in den Umziehbuden da, die man da in den Textilgeschäften hat, fotografiert sogar das Label, das hinten festgemacht ist, um dann zu Hause genau das irgendwo zu suchen, in irgendeinem Preisroboter. Und dann sieht man, naja Gott, die Hälfte oder drei Viertel vom Preis und das dann da zu bestellen. Und da hat man dann noch die Chance, das einmal anzuziehen und es vielleicht wieder zurückzuschicken, ohne dass es einer merkt. Da haben Leute Angst davor, dass die Städte ausbluten und dass wir völlig uninteressante Städte bekommen, die dann leer sind und keiner kann mehr die Miete bezahlen, die sowieso so horrend sind, dass es sowieso jetzt schon kaum einer bezahlen kann. Also, das sind natürlich Umwälzungen, die da stattfinden, und man kann sich das vorstellen. Also, ich bestelle viel im Internet, aber bei mir ist es so, ich könnte mir gar nicht vorstellen, wo ich das in Köln kaufen kann. Ich kann mir da nicht unbedingt eine Homematic, irgend so einen Aktor oder irgendeinen Empfänger, kann ich in Köln mir gar nicht kaufen. Ich muss den bestellen, da in Norddeutschland, und dann kommt der auch innerhalb von einem Tag wieder hier bei mir an. Also das ist, und in Köln würde ich wahrscheinlich 5 Tage rumlaufen, um so etwas zu suchen. Also das muss man schon unterscheiden dabei. Aber das sind natürlich Umwälzungen. Und jeder muss sagen, will ich das überhaupt? Will ich im Internet kaufen oder lasse ich es lieber sein, um die Händler nicht kaputt zu machen?
Heinz, kaufst du auch im Internet?
Ich kaufe überall da, wo es geht. Zuletzt musste ich sogar etwas im Internet bestellen, weil der lokale Handel nicht in der Lage war, mir das zu besorgen. Ich bin auch der Meinung, man sollte den lokalen Handel, wenn es geht, nicht außen vor lassen, damit die Geschäfte nicht einfach zumachen müssen. Aber ich habe was anderes zum Internet. Das lässt sich ja nicht mehr wegdenken aus unserem Leben. Der ganze Datenverkehr, den wir machen.
Wir würden das ja auch nicht wollen, Heinz.
Bitte?
Wegdenken, wir würden das ja auch nicht wollen.
Es geht doch gar nicht mehr, weil der ganze Datenverkehr darüber läuft.
Ja, noch viel mehr. Die Welt läuft darüber.
Ich dachte, die dreht sich einfach so, aber ist egal. Die Firma
AK. Das ist die Frage. Vielleicht dreht sich auch alles außen herum. Also, das ist eine Sache des Standpunktes.
Über was redet ihr denn überhaupt?
Über was redet ihr? Wissenschaft.
Aha.
Aber ich möchte ganz gerne reden über eine Studie, die Firma Akamai gemacht hat. Das ist ein Cloud-Provider. Die stellen also Datendienste zur Verfügung, besonders Übertragungsdienste zur Verfügung. Und die haben eine Menge Erfahrung, das, was sich im Internet tut. Sie haben jetzt mal wieder, wie alle jedes Quartal, untersucht, wie Verbindungsgeschwindigkeiten zum Beispiel sind. Mit welcher Geschwindigkeit kann man in verschiedenen Ländern Daten aus dem Internet runterladen? Die sind in der Regel etwas schneller als bei dir, Wolfgang Rudolf. Die schnellsten durchschnittlichen Übertragungsraten liegen übrigens in Südkorea mit 21,9 Megabit pro Sekunde, gefolgt von Japan. Und dann kommt das schnellste europäische Land, die Niederlande. Auf Platz 5 findet man die Schweiz und auf Platz 10 erst die United States. Und Deutschland findet man erst auf dem 21. Platz mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 7,7 Megabit pro Sekunde. Gut, Wolfgang Rudolf, da wärst du auch schon mit zufrieden, denn bei dir in der Ecke ist es ja noch ein bisschen schlechter. Du liegst mit deiner Geschwindigkeit...
Bitte? Ich habe 32 Megabit.
Du hast 32 Megabit, das sind denn die Hochgeschwindigkeitsverbindungen.
Könnte mir aber auch 150 leisten, wenn ich es bezahlen würde. 150 wird mir angeboten.
Ja gut, du bist jetzt in der Großstadt, also in Köln, da sind so Übertragungen möglich. Wenn man jetzt über den Landesmittelwert geht, dann liegt Deutschland eben bei 7,7 Megabit. Und ein Schlusslicht dabei bei den untersuchten Ländern ist Südafrika immer noch mit 2,3 Megabit pro Sekunde Average, also Durchschnitt. Wenn man jetzt von Hochgeschwindigkeitsverbindungen ausgeht, über 10 Megabit pro Sekunde, dann liegt Deutschland mit 18% der Bevölkerung, bei der das möglich ist, am 27. Platz. Führend sind hier in Europa die Niederlande, die weltweit auf Platz 3 liegen, und dann die Schweizer, die auf Platz 4 liegen. Wenn man jetzt nur diese Dachregion sieht, also Deutschland, Österreich, Schweiz, dann macht Deutschland immerhin den stolzen 3. Platz unter den 3 Ländern. Denn am besten schneidet die Schweiz ab, gefolgt von Österreich. Und dann irgendwann kommen wir in Deutschland mit unseren Übertragungsgeschwindigkeiten an. Es ist an sich überstaunlich, dass ein Hochtechnologieland wie Deutschland nicht in der Lage ist, die Infrastruktur so auszubauen, dass auch flächendeckend das versprochene High-Speed-Internet durchsetzbar ist. Das wird zwar immer wieder gesagt, aber wirklich durchgesetzt werden kann es nicht. Eine andere Sache hat die AKMI noch untersucht, und zwar diese Denial-of-Service-Attacken, also diese Angriffe auf dem Internet, die Distributed Denial-of-Service-Attacks, die also über Robots gemacht werden. Da ist festzustellen, dass die meisten Attacken nach wie vor aus China kommen. 43% des Verkehrs kommt aus China, gefolgt von den United States, also von USA. Dann kommt Kanada mit 10% ungefähr, Indonesien, Taiwan, Holland mit 2,7%. Und da sind wir hinter Rumänien, die auf Platz 9 sind, auf dem 10. Platz mit 0,8% des Attack, also des Angriffsverkehrs, der aus Deutschland kommt. Also da ist bei uns nicht so sehr viel los. Vielleicht auch das ist, weil die Verbindungen so schlecht sind, dass es einfacher ist, das in anderen Ländern zu machen. Denn China ist auch in der Durchschnittsgeschwindigkeit besser als Deutschland. In einer anderen Sache sind allerdings die Europäer weltweit führend, und zwar in der Umsetzung von IPv4 auf IPv6. Vielleicht mal ganz kurz zur Erinnerung. IPv4 ist eine 32-Bit-Adresse, also maximal 4 Milliarden Adressen, die ja auch ausgeschöpft sind im offiziellen Internet. Man muss also sehr viel mit privaten IP-Adressen arbeiten, die man nur intern hat, diese berühmten 192.168 irgendwas oder die 10 irgendwas. Bei den offiziellen IP-Adressen wird es eben sehr eng. Die Lösung wäre IPv6, 128-Bit-Adresse, das wären 340 Sextillionen, glaube ich. Aber wollen wir so ein paar Tausend dabei nicht streiten.
Das war doch
interessanterweise ist das Land, dass die...
Da gab es eine Zahl, da gab es IPv6, da gab es eine Zahl. Jeder Quadratmeter auf der Erde hatte um die 1 Million IP-Adressen oder sowas, wo man Kaffeemaschinen hätte ausstatten können mit IP und irgendwo Nasenbohrer und...
Ja, man soll das nicht so weit wegwerfen. Das hört sich sehr viel an, die 320 oder 340 Sextillionen Adressen, die möglich sind. Also jedes Sandkorn könnte eine eigene IP-Adresse haben. Aber wir haben ja auch gesehen, seit Beginn des Internets, seit das Internet wirklich in die Breite kam, seit 95, dass die Nachfrage nach IP-Adressen exponentiell gestiegen ist. Und genauso wird es auch weiter bleiben. Wir wollen immer mehr ans Internet anschließen. Und heute ist die Netzwerkinfrastruktur so, dass man sehr viele Tricks anwenden muss, damit man überhaupt Geräte anschließen kann. Also diese privaten IP-Adressen. Wenn wir im Studio sind, haben wir zum Beispiel, glaube ich, eine 192.168.7 und dann ein paar Zahlen dahinter. Wir können dann 100 Stück anschließen. Könnten wir im Studio. Ja. Ich weiß nicht, was du zu Hause hast. Viele Firmen haben 10er-Adressblöcke. Das sind also die, die nicht ins Internet weitergegeben werden. Der Router, der dann die Verbindung zum Internet macht, der muss dann diese private IP-Adresse gegen die offizielle austauschen und wenn das Paket zurückkommt, wieder zurücktauschen. IPv6 wäre hier eine Lösung. Man ist schon lange dran. Die Einführung ist tut sich unheimlich schwer, denn der weltweit führende, bei der IPv6-Einführung ist die Schweiz mit immerhin 9,3% des Verkehrs, also nicht mehr 10% des IP-Traffics läuft da schon mit IPv6. Interessanterweise ist der zweite Platz weltweit, den Rumänien einnimmt mit 7,3%, dann Luxemburg mit 6,7% und dann nehmen wir den vierten Platz ein mit 5,8% des Traffics. Die United States liegen bei 5,2, okay, das sind alles Zahlen, und die Japaner liegen da auf Platz 10 mit 2,2. Also durchschnittlich hat man weltweit unter 5% des Datenverkehrs wird über IPv6 abgewickelt. Also werden wir, wenn das sich langsam so weiterentwickelt, werden wir noch lange mit der Krücke IPv4, die also aus den 70er Jahren kommt, eben, werden wir noch leben müssen. Das Internet ist ja 73 definiert worden.
Bei Rumänien, Heinz, hast du diesen hohen Wert genannt. Das kann dann nur daran liegen, dass das ein Prozentwert war.
Und wenn das ist ein Prozentwert.
Wenn die Rumänen 10 10 IPv4-Anschlüsse haben und dann einen IPv6-Anschluss, dann sind die ja schon da, wo sie hinwollen.
Ja, es liegt daran, dass wenn ich das richtig recherchiert habe, hat ein oder zwei große Internetprovider seine neue Infrastruktur aufgebaut, also neue Rechenzentren aufgebaut und haben die direkt natürlich auf IPv6 gesetzt und damit ist dann plötzlich der Prozentzahl von wirklich von einem Tag auf den anderen quasi von 2, weiß ich nicht mehr wie viel auf 7,9% hochgeschnellt. Die Latenzzeiten sind trotzdem da noch relativ hoch.
Eine andere Sache, die relativ langsam ins Rollen kommt, das sind unsere Elektroautos. Das liegt in der Hauptsache daran, dass die momentan verfügbaren Akkus, die noch erträglich vom Gewicht und vom Anschaffungswiderstand her sind, doch noch nicht so entwickelt sind, dass man sagen kann, jetzt fahren wir mal 1000 Kilometer mit, wie das mit manchen Dieselfahrzeugen mit einer Tankfüllung schon möglich ist. Aber es gibt ja noch andere Alternativen, und zwar Elektroautos, die aber ihren Strom nicht aus Akkus, sondern aus Brennstoffzellen bekommen. Und da scheint sich aber jetzt etwas zu tun. Nur, ich glaube, wir müssten mal ganz kurz darüber sprechen, diese Brennstoffzellen, wie weit denn ein Auto mit Brennstoffzellen und Gastanks fahren kann. Also, je nachdem, es gibt also da zum Beispiel Toyota, es gibt Mercedes, die wollen auch kommen, die haben hier schon Versuche laufen, die haben die B-Klasse zum Beispiel damit laufen.
Und die hatten haben in sich Köln auf die schon Fahnen Busse
geschrieben, dass sie wirklich auch normale Serienautos nehmen, ohne dass sie eine neue Produktlinie da aufbauen müssen.
Ich habe schon Wasserstoffbusse gesehen, die da rumfuhren bei uns hier in Köln.
Ja, in der Hauptsache in Hamburg fahren auch
in
Wasserstoffbusse.
Hamburg, ja, und
da
München.
Da gibt's auch die Wasserstofftankstellen. So, und diese modernen Fahrzeuge, die können also durchaus 500 oder je nach Hersteller bis zu 700 Kilometer weit mit einer Tankfüllung fahren. Jetzt muss man natürlich wissen, diese Wasserstofftanks, die man heute verwendet, das ist so ein Metall-Kunststofffasergewebe-Struktur, die halten Drücke aus von bis zu 700 Bar. Das ist also wirklich mächtig, ja. So, und da hat man dann zum Beispiel bei Toyota in diesem Fuel Cell Vehicle, diesen FCV, wieder mal ein neuer Begriff, den keiner versteht, zwei Tanks eingebaut, die zusammen 45 Liter Fassungsvermögen haben. So, und damit kann man eben dann 500 Kilometer weit fahren. Ist ja eine schöne Sache. Wie sieht es mit dem Tanken aus? Wir wissen alle, dass unsere Autos, Elektroautos, je nachdem, ob wir sie an der normalen Steckdose oder spezial teuren Ladestationen tanken, 3 bis 8 Stunden benötigen, bis der Akku wieder aufgeladen ist. Gut, es gibt Hersteller wie Tesla, die sagen, also wir schaffen es in 20 Minuten auf 50% der Ladung zu kommen. Aber bei diesen Brennstoffzellenautos, die sind in 3 Minuten getankt. So schnell wie auch ein normaler Benzin- oder Dieseltank. So, und das ist natürlich ein gewaltiger Vorteil. Und dann eine Leistung bei dieser Reichweite von 500 Kilometer und 45 Liter Gas oder 45 Liter Tanks von 100 Kilowatt, das ist ja auch nicht zu verachten. Und wie gesagt, bei Mercedes soll es das ganz normale Standardauto sein. Und Honda sagt ja zum Beispiel, sie wollen mit ihrem Fahrzeug, allerdings nach diesem japanischen Fahrzyklus, den kann ich nicht genau einschätzen, der heißt glaube ich JC08, sollen die 700 Kilometer weit kommen. Naja, wir werden es sehen, wenn die Akkuhersteller also nicht noch schneller entwickeln als jetzt. Könnte es sein, dass wir eine Alternative haben, Elektroautos, deren Strom aber nicht aus Batterien kommt, sondern aus Tanks und aus Brennstoffzellen, die dann diesen Strom direkt im Fahrzeug vor Ort erzeugen. Wir müssen das beobachten. Allerdings, kosten dann leider, wenn sie auf den Markt kommen, die ersten 80.000 Euro. Und da muss ich sagen, Hört sich alles schön an, nur den Preis, da müsstet ihr hinten eine Null wegstreichen, dann wäre das der Renner überhaupt.
Ich frage mich allerdings, warum kein einziges Solarauto, was ich so kenne, oben das Dach mit einem Solarpanel besetzt hat. Das kann doch hilfreich sein, um da ein bisschen nachzupumpen. Man kann auch die Haube vom Auto sicherlich optisch schön gestalten mit so einem schönen klebbaren Panel. Und ich habe jetzt gerade gelesen, bei ELV, die bieten die jetzt an, diese Panels, für 120 Watt sogar, die man dann einfach mit 3 mm Folie, die man irgendwo hinkleben kann, die man aufs Auto kleben kann. 120 Watt ist eine Menge Zeugs. Kann man zwar nicht direkt fahren damit, aber so ein bisschen helfen kann das doch schon. Aber warum sieht man keine dieser Autos mit irgendeinem Panel oben auf dem Dach? Ist eine große Fläche, ist eine schöne Fläche.
Kannst du vielleicht dann 2 Kilometer weiterfahren damit für nochmal einen Aufpreis. Also viel Sinn macht es nicht.
Die Fotozellen, diese biegbaren Fotozellen, liegen ja auch noch im Anfang. Im Moment haben die noch einen sehr schlechten Wirkungsgrad. In den Forschungseinrichtungen gibt es schon welche mit besserem Wirkungsgrad. Und die Hoffnung ist, dass die bald mal auf den Markt kommen.
Also dieser ELV-Angebote, der teure für 140 Watt oder sowas, der kostet um die 1000 Euro. Klar, das ist nicht wenig. 1000 Euro nochmal so hinzulegen, für oben ein Dach zu bespannen mit ein bisschen Folie, ist schon viel. Aber immerhin, man kann das Auto ja irgendwo auch im Hof stehen lassen und dann macht es doch schon eine ganze Menge.
Was macht es denn aus? Hast du es mal gerechnet?
Das wollte ich nicht rechnen. Nee, aber das so vom Gefühl her ist es so, dass wenn es 3 Tage im Hof steht, dass der Akku voll ist.
Nur die Innenbeleuchtung geht.
Vielleicht bei 300, ja, aber nicht bei 3 Tagen. 140 Watt Peak bei uns hier. Die Sonne scheint schräg auf das Dach. Den ganzen Tag, ja. Im Sommer steht es immer irgendwo oben. Kannst du vergessen. Und die 1000 Euro, die kriegst du nie und nie und nie und nimmer nicht rein. Nie.
Da muss man die Sonne umlenken.
Genau. Ja, oder die Autos musst du schräg stellen, musst du immer der Sonne nachführen.
Oder
im Wagen dafür, aber hinten mit Wagenheber drunter, jawohl. Na, damit die schräg stehen.
Okay. Gibt es aber mittlerweile von Sandisk und Toshiba, oder soll es jetzt in Kürze geben, diese neuen Flashspeicher mit 15 Nanometer Strukturbreite. Und je nachdem, ob TLC, die wollen es jetzt schon vor dem Jahresmitte bringen. So, und wie erreicht man das? Indem man Triple-Level-Cells verwendet. So, und jetzt müssen wir mal überlegen, was ist denn das so eigentlich? Also, diese NAND-Flash-Speicher, die wir da haben, die können dann pro Zelle nicht 1 und nicht 2, sondern 3 Bit speichern. Bisher fertigt man die im 19 Nanometer Verfahren und 15 Nanometer heißt, sie werden kleiner. Sie nehmen weniger Leistung auf, aber sie haben auch eine geringere Lebensdauer. Das ist das Handicap dabei. Die ersten Bausteine sollen mit 128 Gigabit, also 16 Gigabyte, auf den Markt kommen. Und wir werden sie dann in USB-Sticks und SSDs und so weiter finden können. Hört sich alles sehr gut an, ist ja auch im Prinzip sehr gut. Nur in unseren normalen Speicherkarten, die wir schon lange haben, da gibt es eine Technologie, wo man seit Jahren 4 Bit pro Zelle speichern kann. Also eine Neuigkeit, die sicherlich neu ist in dem Bereich, aber technologisch gesehen kalter Kaffee ist.
Ich habe auch noch einen Nachtrag zu einer unserer Fernsehsendungen. In der Folge 126 habe ich ziemlich erfolglos versucht, mit einer Kinect einen normalen Fernseher zum Multitouch-Display zu machen. Das Ganze basiert auf dem OpenNE-Framework und im Januar habe ich dann auch schon erzählt, dass die Betreiber, der Sascha Weiß, Schachauer weiß, dass der an seine Community geschrieben hat, es gibt Probleme da, weil der Prime-Sensor vom Markt genommen wurde. Es wurde ja von Apple gekauft und die haben den Shop direkt geschlossen. Die Kinect 1, die auch von PrimeSense war, wird nicht mehr gebaut. Kinect 2 ist dazu nicht kompatibel. Und der Asus Xton Pro Live, den gibt es auch nicht mehr. Am 24. April wurde die Seite geschlossen, openne.org. Aber die Firma Octipial hat sie wieder geöffnet. Nein, hat sie nicht wieder geöffnet. Sie wird dieses OpenNE-Projekt weiterführen, sodass auch in Zukunft für diese Sensoren ein Framework zur Verfügung steht, auf dem man Applikationen entwickeln kann. Und das Ganze wird weiter als Open Source betrieben. Das an sich nur zum Nachtrag unserer Sendung. Und ich finde, es ist eine gute Nachricht, dass eine Firma sich dafür stark macht, ein Open-Source-Projekt weiterzutreiben. Okay, ihre eigene Applikation läuft natürlich auch darauf. Die haben so eine Roboter-Steuerungssoftware, das Robot Operating System, das sehr, sehr beliebt ist. Das läuft auch auf der Basis. Und sie haben einen eigenen Sensor gebaut, der speziell für Roboter, also einen tiefen Sensor, der speziell für einen Roboter-Einsatz gedacht ist. Und deswegen sind die auch ganz froh, dass es das Projekt noch gibt, werden es weiterpflegen. Und vielleicht wird auch die Kinect 2, die also direkt von Microsoft gebaut wird, dass die auch in dieses Projekt eingebracht wird. Und mal sehen, was Apple mit PrimeSense vorhat. Vielleicht gibt es ja auch von Apple demnächst mal einen Sensor, der zur Spielesteuerung oder sonst irgendwas benutzt wird.
Manchmal sieht es so aus, als würden Träume wahr werden. Wenn ich lese, dass in Südkorea Wissenschaftler mal wieder bewiesen haben, dass sie Strom drahtlos über Meter Entfernung übertragen können, da denke ich, Mensch, das ist ja toll. Die ganze Strippen, alles weg und so weiter. Also habe ich mir die Informationen mal geholt, mühsam versucht zu übersetzen, was da gemacht worden ist, was da gezeigt worden ist. Man hat also ein Fernsehgerät und mehrere Lüfter damit betrieben, mit diesem drahtlos übertragenen Strom. So, und was kommt denn nun dabei raus? Also es sind magnetische Dipolspulen. Genaueres habe ich nicht rausbekommen. Es sind also Spulen, da ist dann Dipol rein durchgesteckt und der Strom wird wohl induktiv übertragen bei einer Frequenz um die 20 Kilohertz. So, und die haben es geschafft, maximal 1400 Watt über eine Entfernung von 3 Metern zu übertragen. Bei 4 Metern waren es noch 470 Watt, bei 5 Metern noch 210 Watt. 100 Watt zu übertragen, das hat man mit einem Wirkungsgrad von 37% erreicht bei 3 Meter. Bei 4 Meter 18,7% und wenn es über 5 Meter oder auf 5 Meter ging, nur noch mit 9% Wirkungsgrad. Also 91% der Energie ist verpufft. Wenn ihr also 1400 Watt übertragen wollte, dann müsste ich dafür quasi nochmal das Neunfache an Leistung reinstecken, damit am anderen Ende diese 9% rauskommen. Das ist natürlich idiotisch, muss ich sagen. Man spricht jetzt dafür natürlich, das ist ja noch in der Entwicklung und bla bla und wir haben es ja gezeigt und auf 210 Zentimeter haben wir eine 60 Watt Lampe leuchten lassen und so weiter. Nur ich frage mich wirklich, was habe ich davon, wenn ich nur ein Zehntel der Energie, die ich irgendwo reinstecke, wirklich nutzen kann und dafür aber meine Kabel weglegen kann? Außer in irgendwelchen ganz speziellen Anwendungen macht das für mich null Sinn.
Du musst das natürlich eventuell auch noch richten und nicht einfach so rund in die Luft hineinpusten, deine Wattzahlen. Und dann kann man vielleicht doch noch ein bisschen mehr dahin kriegen, wenn man das richtet. Denn immer mehr werden auch die Handys jetzt aufgeladen mit irgendwo, dass du die einfach irgendwo hinlegst. Und dann kommen da irgendwelche kräftigen Ströme und laden die auf, wenn sie lang genug liegen dort.
Also wir Energy müssen uns aber jetzt auch mal aufladen, denn wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gesprochen und sind am Ende.
Energy Harvesting, ja.
Und dann sollten wir vielleicht Shop. Noch mal darauf hinweisen, dass man auch bei uns im Shop einiges ernten kann. Wir freuen uns darüber, denn wir haben einen kleinen Anteil daran. Und dann tun wir den Daumen hoch.
Yes. Und ich sage Zickezack und hoi, hoi, hoi.
Und schön, dass Sie dabei waren. Danke und tschüss.
Und immer ein Bit übrig behalten.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.